Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Sonntagszeitung. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Ja, der Frühling kommt und damit leider aber auch vermehrt die Pollen. So schön es ist für die allermeisten Menschen, wenn es blüht, für Allergiker ist das oft eine Zeit der Qualen. Mit Professor Karl-Christian Bergmann will ich in diesem Podcast mal in die kommende Pollensaison gucken und mit ihm darüber sprechen, was für eine Saison 2021 wahrscheinlich auf die Betroffenen zukommt und wie eine gute Diagnostik und wirksame Therapie bei Allergien aussieht, denn beides ist in Deutschland nicht unbedingt selbstverständlich. Außerdem beschäftigt sich Herr Professor Bergmann speziell auch mit der Frage, welche Auswirkungen der Klimawandel auf Allergien hat. Und Vorsicht, schon mal ein Spoiler, der Einfluss ist erheblich. Professor Karl-Christian Bergmann ist Pneumologe an der Charité Berlin und Vorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Herzlich willkommen, Herr Professor Bergmann.
Guten Tag.
Ja, Herr Bergmann, um das Thema Corona kommt man in diesen Zeiten nicht herum. Für Pollenallergiker ist das jetzt schon die zweite Allergiesaison in Corona-Zeiten. Letztes Jahr hieß es gibt keine größere Gefahr für Allergiker. Ist das immer noch so oder gibt es neue Studien und Erkenntnisse?
Nein, es bleibt dabei, dass Allergiker, egal welche Allergie sie haben, kein höheres Risiko zu einer Infektion mit dem Virus haben und auch kein höheres Risiko zu einer schweren Erkrankung haben. Dies gilt nicht nur für Heuschnupfenpatienten, sondern es gilt auch für Asthmatiker. Auch hier ist es so, dass sie keine größere Sorge haben müssten, dass sie einen besonders schweren Verlauf haben. Nur wer ein besonders schweres Asthma mit einer schweren Einschränkung seiner Lungenfunktion hat, der würde im Fall einer Erkrankung möglicherweise mehr Probleme haben. Und lassen Sie mich noch etwas hinzufügen. Da wir gerade in den Zeiten der allgemeinen Impfung gegen die Corona ist, was wir sehr begrüßen. Auch die Impfung ist für Allergiker kein größeres Problem. Nur, falls Sie in Ihrer Krankheitsgeschichte schon einmal eine sogenannte Anaphylaxie, also eine schwere Reaktion auf ein Allergen hatten, wie man es zum Beispiel nach einer Bienen- oder Wespenstich haben kann oder schwere Erdnussallergiker nach einer Erdnuss, dann sagen Sie es bitte dem Impfarzt, dass Sie schon einmal eine schwere Reaktion hatten. Dann wird man darauf Rücksicht nehmen und wird möglicherweise vorher noch einmal ein Gespräch mit Ihnen führen oder auch einen Test machen.
Ja, das waren ja schon mal sehr wichtige Hinweise. Vielen Dank dafür. Anders als das Coronavirus hat aber der Klimawandel einen Einfluss oder ist eine größere Gefahr für Pollenallergiker. Was sind denn da die neuesten Erkenntnisse? Das ist ja Ihr Fachgebiet.
Der Klimawandel hat für Allergiker insbesondere dann einen Einfluss, wenn es sich um Pollenallergiker handelt. Denn die Natur reagiert auf den Klimawandel, der ja in unseren Breiten auch in den höheren Temperaturen im Sommer und auch im Herbst oder manchmal auch noch im Winter besteht. Es kommt dazu, dass die Baumpollen, damit sind also die Hasel und die Erlen, besonders die Birkenpollen gemeint, dass dieser Flug dieser Pollen einfach sehr viel früher beginnt. Er hat sich in den letzten 20 Jahren um etwa 2, 3 oder sogar 4 Wochen, es ist regional unterschiedlich, nach vorne verschoben. Allerdings ist es so, dass die Bäume dann auch früher wieder mit der Freisetzung von Pollen enden. Das heißt, die Aussage, dass die Pollensaison einfach jetzt länger insgesamt geworden ist, die stimmt nicht. Nur, dass Personen, die sowohl unter einer Baumpollenallergie leiden, als auch unter Gräsern und Kräutern, dass die nun immer weniger völlig symptomfreie Zeit haben, weil die Baumpollen früher beginnen. Und im Herbst aber andererseits die Kräuterpollen, und das sind insbesondere die Beifußpollen, länger fliegen. Es hat also gewissermaßen eine Spreizung des Pollenflugs gegeben und dadurch gibt es weniger Wochen oder Monate, die völlig beschwerdefrei sind. In der Tendenz führt der Klimawandel dazu, dass wir an einigen Tagen insgesamt auch mehr Pollen in der Luft haben, insbesondere Birkenpollen. Auf der anderen Seite aber haben wir festgestellt, dass zum Beispiel die Kräuterpollen, die Beifußpollen, weniger häufig in der Luft sind. Das liegt auch daran, dass wir weniger an Beifußpflanzen haben. Also es ist ein Gemisch von guten und schlechten Nachrichten. Wichtig ist, dass die Allergiker wissen, dass sich ihre Zeiten etwas nach vorne verschieben.
Und außer, dass man dann zum Beispiel genauer auf so einen Pollenflugkalender guckt oder eben ein bisschen mehr in sich reinhört, können die Allergiker irgendwas machen, um die Symptome jetzt dann nicht das ganze Jahr zu haben? Gibt es da irgendwie Reaktionen auf den Klimawandel, auch von der therapeutischen Seite?
Nun, da müssen wir sagen, nicht wirklich. Beobachten, was die eigene Erkrankung macht. Informiert sein ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle Allergiker, die mehr von ihrer Krankheit verstehen, leiden dann noch weniger darunter, weil sie nicht überrascht werden können von einem Pollenflug. Wir haben in Deutschland hervorragende Vorhersagen, die in der Pollen-App bzw. in der App Husteblume der Technikerkrankenkasse dargeboten werden, übrigens kostenlos, und hervorragende Möglichkeiten sind, sich zu informieren. Aber mehr kann man eigentlich nicht tun. Nur wenn man auch eine Immuntherapie macht, das heißt also die Allergene beispielsweise von Birken oder Gräsern entweder in die Haut gespritzt bekommt oder als Tropfen oder Tabletten nimmt, dann muss man früher mit dieser Therapie beginnen. Aber das wird einem dann der Allergologe sagen.
Bevor wir jetzt noch mal ganz allgemein eher auf Allergien und die Diagnostik und Therapie eingehen, noch eine Frage. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal in das Frühjahr 2021. Erstens, können Sie da schon allgemein was zu sagen, wie hart diese Pollensaison wird? Und zweitens, in Corona-Zeiten wurde jetzt ja eindeutig weniger geflogen, weniger Auto gefahren. Man liest immer wieder, das hätte zumindest auf das aktuelle Klima einen Einfluss. Können die Pollenallergiker damit rechnen, dass es eine angenehme Saison auch deswegen wird?
Nun, in diesem Jahr hat der Pollenflug sehr turbulent begonnen. Er hat früh begonnen, dann hatten wir eine kältere Zeit wieder, dann ist er wieder zum Erliegen gekommen, der Pollenflug. Ich denke, dass jetzt die Birkenpollensaison nicht besonders stark wird in diesem Jahr, in 2021. Ich glaube auch, dass die Gräserpollensaison relativ gleichmäßig sein wird. Die hat nie große Ausschläge, und dass die Beifußpollensaison lange andauern wird. Die wird bis in den September, Oktober etwa anhalten. Das kann man etwa für 2021 vorhersagen.
Okay, eine kleine Vorschau. Mal schauen, wie es am Ende wirklich aussieht. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den harten Fakten der Allergie. Ich würde gern von Ihnen erstmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst wissen, wie entsteht denn eigentlich so eine Allergie im Körper? Gerade bei den Pollen oder den Gräsern sagen Leute ja oft, sie waren jahrelang symptomfrei und plötzlich entwickelt sich so eine Allergie. Vielleicht können Sie uns einfach mal erklären, was da los ist im Körper.
Ja, diejenigen Personen, die im Laufe ihres Lebens eine Allergie entwickeln, zum Beispiel einen Heuschnupfen, sind in der Regel Personen, die einen bestimmten genetischen Hintergrund haben. Wenn der Vater oder die Mutter eines Neugeborenen Allergiker waren und vielleicht beide einen Heuschnupfen haben, dann ist das Risiko für das Neugeborene, auch einen Heuschnupfen zu entwickeln oder eine andere Allergie, bis zum 10. Lebensjahr etwa, das liegt dann schon so bei 70-80%. Das heißt, 70-80% derjenigen, wo Vater und Mutter Allergiker sind, wird dann auch etwa zu diesem 9., 10., 11. Lebensjahr auch eine Allergie entwickelt haben. Ist nur der Vater oder nur die Mutter Allergiker, dann sinkt dieses Risiko auf etwa 40-50%. Und war keiner von beiden Allergiker, dann ist das Risiko deutlich geringer und liegt vielleicht bei 5%. Dann aber haben Sie auch häufig schon in der Presse lesen können, dass der Aufenthalt der ersten beiden Lebensjahre, insbesondere auf einem Dorf, wo man auch Kontakt zu einem Rinderstall beispielsweise hatten, dass dort dann diese Kinder beim späteren Aufwachsen weniger Allergien entwickeln. Und der Einfluss der ersten Lebensjahre oder der Geburt ist deutlich. Zum Beispiel ist auch so, dass diejenigen Kinder, die heute durch einen Kaiserschnitt geboren werden, etwas häufiger eine Allergie entwickeln als diejenigen, die durch den natürlichen Geburtskanal geboren werden, weil die Aufnahme von Bakterien aus dem Geburtskanal der Mutter offenbar das Neugeborene davor schützen wird, dann in den kommenden Jahren Allergien zu entwickeln. Einige Gynäkologen oder Geburtshelfer sind dazu übergegangen, dass sie deshalb bei einem Kaiserschnitt dann etwas Vaginalsekret der Mutter dem Kind direkt gleich nach der Geburt in den Mund geben, damit es den Vorzug hat, die Bakterien der Mutter zu übernehmen. Generell gesagt kann man sagen, dass der Einfluss der Bakterien im Darm offenbar deutlich ist auf die Entwicklung von Allergien. Je mehr alle Bakterien und auch je mehr verschiedene Bakterien man im Darm hat, umso eher wird eine Allergie offenbar vermieden. Und noch ein letztes, es sind nicht nur die Bakterien, sondern es ist offenbar auch die Aufnahme von einem Eiweiß aus ungekochter Milch der Kuh, das sogenannte Beta-Lactoglobin, scheint eine Rolle dabei zu spielen, ob wir Allergien entwickeln oder nicht. Wer rohe Milch trinkt oder mit dem Staub von Milch, was in Rinderstellen vorhanden ist, Kontakt hat, entwickelt seltener eine Allergie. Also, Sie sehen, die Genetik spielt eine Rolle und auf der anderen Seite die Umweltfaktoren, insbesondere in den ersten beiden Lebensjahren. Interessant, und ich möchte das gerne hinzufügen für Tierfreunde, ist auch, dass entgegen den früheren Verlautbarungen die Allergologen heute sagen, du kannst in den ersten beiden Lebensjahren und dann auch danach ruhig ein Feldtier haben, meine jetzt Katzen und Hunde. Es gibt Allergologen, die sagen, je mehr Tiere du zu Hause hast, umso seltener wirst du tatsächlich selber eine Hunde- oder eine Katzenallergie entwickeln und sogar auch seltener einen Heuschnupfen. Nur dann, wenn man tatsächlich Symptome einer Tierallergie entwickelt hat, nun dann muss der Familienrat her und es muss beschlossen werden, was mit dem Tier passieren kann. Das muss dann eben eventuell aus dem Haus. Sie sehen also, dass neben der Genetik eine Reihe von Faktoren Einfluss darauf nimmt, ob man ein Allergiker wird.
Jetzt haben Sie sehr viel davon auch gesprochen, dass es eben um die ersten Lebensjahre, die Kindheit geht. Kann sich denn eine Allergie auch auswachsen, so nenne ich es jetzt mal? Kann es auch sein, dass dann im Laufe des weiteren Heranwachsen und des Älterwerdens sich eine Allergie auch widerlegt?
Ja, diese Hoffnung besteht. Viele Personen haben zunächst mal eine Allergie, die dann oft häufig im Kindesalter oder Jugendalter entsteht. Und sie haben dann in den darauffolgenden Jahren im Erwachsenenalter tritt dann diese Allergie zurück. Hier muss ich aber sagen, aber es gibt auch eine Reihe von Personen, die wir beobachten, die in der Kindheit noch keine Allergie hatten und dann auf einmal erst mit 30, 40, ja sogar erst mit 60 Jahren beginnen, eine Allergie zu entwickeln. Dass diese älteren Personen mit einer neuen Allergie haben wir früher, vor 20, 30 Jahren, so nicht gesehen. Wir sagen dann, Herr Meier, gut, die sind eben einfach jung geblieben. Ihr ganzer Körper ist noch wie ein jüngerer Mensch und entspricht nicht dem eines 60-Jährigen. Aber wenn wir offen sind, wir wissen nicht genau, warum dies bei einigen Personen der Fall ist.
Interessant. Aber mit dem Klimawandel, so Ihrem zweiten Steckenpferd, kann das nichts zu tun haben? Oder gibt es da Vermutungen, dass eben häufiger Erwachsene auch Allergien entwickeln?
Nein, Klimawandel hat, und jetzt muss ich einen kleinen Bogen schlagen, Klimawandel hat insbesondere für Menschen, die in Städten leben, auch etwas mit der Luftqualität zu tun. Die Luftqualität ist an Tagen, wo wir besonders warme Temperaturen, heiße Temperaturen haben, ist dann auch schlechter. Das heißt, wir haben dann mehr Feinstaub in der Luft, häufig auch mehr Ozon, oder es kann auch sein, dass die Stickoxidwerte dann ansteigen. Und hier ist jetzt ein wichtiger Punkt zu besprechen. Da ist die Frage, führt eine schlechtere Luftqualität, die durch den Klimawandel befördert wird, führt die dazu, dass mehr Kinder, Jugendliche oder Erwachsene eine neue Allergie entwickeln? Und hier müssen wir sagen, dass vieles dagegen spricht. Aber diejenigen Personen, die bereits eine Atemwegserkrankung in Form von Heuschnupfen oder Asthma oder COPD, dieser chronisch obstruktiven Bronchitis, die also Schleimhautstörungen schon haben, die leiden dann unter einer schlechteren Luftqualität, unter mehr Feinstaub oder mehr Ozon. Und dies kann dann wiederum eine Folge des Klimawandels sein. Zusammengefasst, in einer Stadt mit schlechterer Luft bei Klimawandel werden weniger neue Allergien entstehen, aber diejenigen, die schon eine Vorschädigung haben, haben dann mehr Symptome. Ich möchte es noch anders ausdrücken. Wenn in einer Stadt zum Beispiel 200 Birkenpollen in der Luft fliegen und die Luft ist gut, dann haben die Birkenpollenallergiker durchaus Symptome. Fliegt aber die gleiche Menge an Birkenpollen in der Stadt und die Luftqualität ist schlecht, mehr Ozon oder mehr Feinstaub, dann gehen sie häufiger nachweislich in die Apotheke und kaufen sich dann dort antiallergische Medikamente. Sie verstehen, Luftqualität hat Einfluss auf die Stärke der Symptome der Betroffenen, insbesondere in den Städten.
Ja, interessant. Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich merke, ich habe irgendwie eine Allergie und ich will jetzt gerne rausfinden, für was oder gegen was? Was ist da im Moment so der Standard an Tests? Und welche sind die besten? Weil häufig kenne ich das zumindest aus dem Umfeld. Da wird es auch nicht immer ganz eindeutig, was jetzt die Ursache für die Allergie ist. Oder es gibt mehrere Dinge, aber so genau weiß man es nicht. Wie geht man da heute vor?
Nun, Sie sollten zu einem Arzt gehen, wo draußen auf dem Türschild auch steht, dass er ein Allergologe ist. Dieser Arzt muss sich etwas Zeit nehmen für ein vernünftiges Gespräch mit Ihnen, wo er erfasst, wann und unter welchen Umständen Sie Symptome hatten. Er wird einen Hauttest machen, allerdings meist mit einer nur begrenzten Anzahl von Allergenen. Und er wird vielleicht von Ihnen auch etwas Blut nehmen, um die Antikörper gegen Allergene im Blut zu bestimmen. Und da sind wir bei einem Punkt, wo wir wirklich gegenwärtig einen Umbruch haben. Denn neuere Methoden erlauben uns heute, viel mehr Antikörper gleichzeitig zu bestimmen. Das heißt, es ist uns heute möglich, in einer kleinen Blutprobe die Antikörper gegen eine Vielzahl von Allergenen zu bestimmen. Ich denke da an einen Test, der heißt IGEVIA-Test, wo man in einer Blutprobe gegen 285 Allergene, es ist fast alles, was es überhaupt gibt, gleichzeitig zu bestimmen. Das ergibt natürlich dann eine wunderbare Übersicht. Allerdings, die Ergebnisse dieses Tests müssen dann mit einem Arzt besprochen werden, denn nicht jeder Nachweis von Antikörpern im Blut oder in der Haut ist zugleich auch der Nachweis der Erkrankung selbst. Also informieren, im Blut Antikörper bestimmen lassen und dann mit einem Arzt darüber sprechen, welche dieser Antikörper für die bestehenden Symptome von Bedeutung sind.
Diese Tests, die Sie jetzt genannt haben, ist das auch eine Kassenleistung oder liegt es daran, dass teilweise eben nur sehr wenige Dinge geprüft werden, daran, dass Kassen auch nur einfache Tests bezahlen? Oder woran liegt das, dass nicht alle Menschen gleich so einen umfangreichen Test bekommen?
Nun, die Krankenkassen reagieren in der normalen und auch verständlichen Weise. Bisher hatten wir ja nur Tests, wo dann vielleicht 4, 5 Allergene bestimmt wurden. Das haben die Krankenkassen übernommen. Und nun gibt es erst in den letzten Jahren eben Möglichkeiten, auf einen Schlag praktisch ein gesamtes Spektrum zu erfassen. Das haben die Krankenkassen noch nicht übernommen als Leistung. Das muss noch privat bezahlt werden. Aber wir liegen hier in Bereichen, die durchaus vertretbar sind. Und mit der Zeit werden die Krankenkassen auch verstehen, dass das frühe Erkennen einer Allergie, dass der frühe Nachweis, welches Allergen führt bei mir zur Erkrankung, letztlich dazu führt, dass die Krankheit abgekürzt werden kann, dass die Therapie besser gestaltet werden kann und im Endergebnis nachher weniger kostet.
Jetzt haben Sie schon das Wort Therapie auch in den Raum gerade geworfen. Was gibt es Neues im Bereich der Therapie von Allergien? Bleiben wir vielleicht erstmal bei den Pollen- und Gräserallergien, so das Thema dieses Podcasts, weil ich nehme an, nicht alle Allergien werden gleich oder ähnlich behandelt. Was gibt es da aber so Neues, was Sie empfehlen können?
Also wir leben ja in der Medizin in einer Zeit der stürmischen Entwicklung, möchte ich sagen. Und so ist es auch im Bereich der Allergien, dass wir hier wesentliche Fortschritte in den letzten Jahren erzielt haben. Auf der einen Seite, und ich halte es nach wie vor für wichtig, ist die Information. Jeder informierte Allergiker leidet weniger. Diese Information bezieht sich auf die Möglichkeit, im Internet viel zu finden. Da gibt es vernünftige Seiten und schlechte Seiten. Wir haben Apps, bei denen er großartig informiert werden kann, wie der Pollenflug beispielsweise in den nächsten Tagen sein wird. Und die App Husteblume geht so weit, dass sie schon Vorschläge macht, wie die Therapie auch aussehen sollte. Das Zweite ist Fortschritt bei den Medikamenten. Wir haben heute bessere Antihistaminika, das heißt also Tabletten, die dann gleichzeitig auf Auge, Nase und teilweise auch auf die Bronchien wirken, die nicht mehr müde machen und die eine bessere und stärkere Wirkung haben. Auf dem Gebiet der Immuntherapie, also der Impfung gewissermaßen gegen die Allergien, wurden Fortschritte erzielt in dem Sinne, dass die Allergenextrakte besser wurden, besser gereinigt, besser definiert und dass sie nicht mehr nur noch mit der Spritze unter die Haut gespritzt werden können, sondern dass sie, wie erwähnt, auch als Tablette oder als Tropfen zu Hause durch den Betroffenen selbst genommen werden, sodass er die Gänge zum Arzt vermeiden kann, er kann diese Zeit vermeiden und er kann es sozusagen selber so einrichten. Diese Präparate haben wenig Nebenwirkungen, sind sehr sicher und wirken auch sehr gut. Und schließlich, bei anderen Therapieformen gibt es auch Fortschritte. Dort gibt es Fortschritte bei der Erdnussallergie oder Fortschritte bei dem sehr schweren allergischen Asthma, wo wir heute wunderbare sogenannte Biologika haben, die auch bei schwerstem Asthma immer noch sehr wirksam sind. Das gehört in Zentren, wo man sich hinwenden kann. Aber das sind wirklich große Fortschritte.
Aber das, also wenn man mal, sag ich mal, erfahrener Allergiker ist, dann vielleicht nicht mehr. Aber man sollte, wenn jetzt in einer App ein Therapievorschlag gemacht wird, erstmal grundsätzlich mit dem Arzt Rücksprache halten.
Ja, natürlich. Wir reden ja nicht der Eigentherapie, das Wort, aber sondern wir sagen, wenn die Diagnose feststeht, wenn es sich um eine chronische Erkrankung wie dem einem Heuschnupfen handelt, dann kann man sich immer wieder vergewissern, was gibt es Neues, dann kann man Hinweise aus einer solchen App durchaus entnehmen, weil sie einem sagen wird, es wird übermorgen zu einem sehr starken Birkenpollenflug kommen. Und da lohnt es sich dann von der Tablette, die Sie jetzt benutzen, zwei zu benutzen, um den schweren Symptom vorzubeugen. In dieser Hinsicht ist es gemeint, eine Stärkung der Selbstmedikation, eine Stärkung der Eigenverantwortung.
Jetzt habe ich ja gesagt, Sie sind Vorsitzender der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst. Also das klingt ja schon so, als könnte man sich da auch ganz gut informieren. Vielleicht als letztes noch ein paar Worte. Was bietet dieser Dienst einem Allergiker und wie kann ich den in meinem Sinne nutzen?
Diese Stiftung wurde 1983 gegründet mit dem Ziel, insbesondere den Heuschnupfenpatienten und den Pollenallergikern zu helfen. Wir messen an ungefähr 35 Orten in Deutschland messen wir also seit diesen vielen Jahren die Pollen, die in der Luft fliegen. Diese Daten gehen zum Deutschen Wetterdienst, der eine Pollenflugvorhersage erstellt. Wir wissen, wir bereiten diese Pollenflugkalender auf, den Sie erwähnt haben, und wir geben eine fantastische Pollenflugvorhersage für jede Woche vorher, die wir kostenlos per Mail jedem anbieten, der sie mag. Er muss nur eine Mail schreiben an barbora.verchan@charite.de und kann dann dort diese Wochenvollflugvorhersage kostenlos erhalten. Wir unterstützen die Apps, die also die Symptome erfassen von den Betroffenen, einschließlich der Medikation, und geben Hinweise, was sie tun sollen. Wir haben verstanden, dass es nicht mehr darauf ankommt, nur zu messen, welche Pollen fliegen in der Luft, sondern dass man heute mit den heutigen digitalen Möglichkeiten die Betroffenen möglichst umfassend informieren kann. Das geht eben bis in die Medikation, in die Vorhersage, welche Symptome werden sie haben und wie können sie sich am besten schützen. Daneben gibt es die App Husteblume, in der auch fantastische Möglichkeiten der Prävention von Heuschnupfensymptomen angegeben sind.
Ja, lieber Herr Professor Bergmann, besten Dank für diese Tipps am Ende, um im Alltag mit der Allergie umzugehen, aber auch für die Hintergrundinformationen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besten Dank für Ihr Interesse. Und für die, die tatsächlich unter einer Allergie leiden, denen wünsche ich einen hoffentlich ruhigen Frühling, eine ruhige Saison, wie Herr Professor Bergmann es ja auch ein bisschen prognostiziert hat. Ja, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal zuhören und uns vielleicht sogar auf den gängigen Kanälen abonnieren. Für heute sage ich erstmal auf Wiederhören.